Moin, liebe Gemeinde. Heute geht es nicht nur um Johannes 7, sondern es geht auch um Wasser. Und das hier war meine erste nachhaltige Erfahrung mit Wasser. Oder besser gesagt, mit zu viel Wasser. Dieser völlig durchnässte, traurig dreinschauende Knirps, das bin ich mit so 4, 5 Jahren. Und ich schaue so traurig und durchnässt aus, weil ich mal wieder nicht zugehört habe. Es war Feuerwehrtag in meinem Kindergarten. Und es wurde bestimmt 100-mal für alle Kinder wiederholt, lauft da vorne nicht durch. Dahin wird das Wasser geschossen. Nun ratet mal, wer das nicht mitgekriegt hat und lachend und rumalbernd voll in den Strahl der Feuerwehr geraufen ist. Genau ich. Und meine lieben Kindergärtnerinnen hatten nichts Besseres zu tun, als dieses wunderschöne Foto davon zu machen. Und egal, wie viel ich an diesem Vormittag geweint habe, und ich weiß noch, ich habe wirklich viel geweint, weil das ganz schön wehtat, ein Trauma hat das nicht gerade ausgelöst. Ganz im Gegenteil. Ich liebe das Element Wasser. Ich mag es zu schwimmen. Ich mag ausufernde Wasserschlachten im Sommer und bin mit Mitte 30 immer noch der, der sie am häufigsten anzettelt. Ich liebe das Meer. Und außer wenn es wirklich, wirklich kalt ist, mag ich sogar den Regen. Und es stört mich überhaupt nicht, im Regen mit dem Hund spazieren zu müssen. Meistens nehme ich nicht mal einen Schirm mit oder ziehe die Kapuze auf. Ich mag viel Wasser und viel Wasser, das war mein ganzes Leben lang eine Selbstverständlichkeit. Ich meine, klar, ich komme aus Oldenburg. Ein paar Kilometer hinter Oldenburg fängt die Nordsee an mit sehr, sehr viel Wasser. Das ist das aber überhaupt nicht ist, eine Selbstverständlichkeit. Das wird mir erst seit ein paar Jahren bewusst. Genauer gesagt, seit der Klimawandel sogar bei uns in Nordeuropa dafür sorgt, dass die Ernten schlechter werden. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber in den letzten Jahren wiederholt sich in fast jedem Sommer eine Meldung. Der trockenste Sommer seit Beginn der Aufzeichnung. Und manchmal sogar schon ergänzt durch die Meldung, dass an irgendeinem Teil von Deutschland die Trinkwasserversorgung schwierig wird. Ich lese den Predigttext für heute aus Johannes 7, die Verse 37 bis 39. Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief: Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Was Trockenheit ist, das wissen die Leute in Israel noch viel, viel besser als wir. Ja, keine Trockenheit à la Sahara, aber wie schön das Land auch ist, in dem sie leben. Es ist ein trockener und karger Landstrich, in dem jeder Tropfen Wasser kostbar ist und in dem immer auf das Wasser geachtet worden ist und in dem sehr bewusst mit Wasser umgegangen wird, und zwar auch im Gebet. Weil alle wissen, ohne dieses Wasser, da wird die Ernte schlecht. Und das kam im alten Israel deutlich häufiger vor als heute bei uns. Und es gab auch kaum Reserven. Das heißt, nur wenn die Ernte gut ausfiel, dann war das Leben der Menschen einigermaßen gesichert. Und es war jedes Jahr aufs Neue wieder eine Wackelpartie. Und deshalb beteten die Menschen dafür. Sie feierten Regengottesdienste, sie brachten Opfer im Tempel, nur um Gott noch ein paar mehr Liter aus den Rippen herauszubeten. Bitte Gott, schenk uns auch in diesem Jahr wieder genug Regen, damit das Korn voll wächst und damit die Reben groß werden. Bis die Ernte eingebracht war, lebten die Menschen Israel damals wegen dem Wasser immer in einer Anspannung. Aber wenn dann alles in die Kornkammern und Vorratskeller gebracht wurde, dann brach etwas aus den Menschen heraus. Dann wurde gefeiert, und zwar so richtig. Dann gab es das Fest. Das Laubhüttenfest, das ist sowas wie Erntedank im Judentum. Aber Sukkot, Laubhüttenfest, so nennt das in Israel keiner. Sondern es ist für alle nur das Fest. Das reicht, damit alle Bescheid wissen. Es ist für viele das schönste Fest im Jahr. Schon damals pilgerten die Leute in Scharen nach Jerusalem. Ausnahmestimmung und Party eine ganze Woche lang. Es ist im September noch warm genug, um draußen im Freien zu schlafen. Nur von einfachen Laubhütten geschützt, die errichtet werden. Es wird gesungen und getanzt, gegessen und getrunken. Man hört überall Lachen und gute Laune. Der Höhepunkt des Festes, an dem unser Text spielt, ist aber der letzte Tag. Denn da gab es ein besonderes Ritual. Noch vor dem Morgenopfer stieg ein Priester zum Teich Siloa hinab, um Wasser zu schöpfen. Zurück am Tempel wurde er dann mit Trompetenstößen begrüßt von allen männlichen Israeliten. Das von ihm geschöpfte Wasser wurde dann mit Wein vermischt und feierlich über den Altar und ins Kidrontal gegossen. Das war eine Opfergeste, die gleichzeitig der Startschuss für alle Beteiligten ist. Denn direkt danach wurde laut gesungen und die Männer tanzten zusammen um den geschmückten Altar. Eine gelöste Stimmung mit einer Mischung aus Dankbarkeit, Freude, aber auch schon wieder neuen Bitten. Denn der letzte Tag des Festes, das ist sowas wie der letzte Tag in einem tollen Urlaub. Die Stimmung, die ist gut. Die Dankbarkeit für die letzten schönen Tage ist groß. Aber der Blick geht auch schon weiter nach vorne, auf das, was wieder danach kommt. Deshalb wird gemeinsam beim Singen und Tanzen gebetet. Mach es noch einmal, Gott. Sorg doch bitte auch im nächsten Jahr wieder dafür, dass wir genug Wasser haben. Das ist ein Ritual mit einem ganz routinierten Ablauf, das jeder männliche Israelit kennt, in- und auswendig, und sich darauf freut. Ein Ritual, das auf einmal durchbrochen wird. Denn einer tanzt nicht mit, sondern er stellt sich vor die anderen und erhebt die Stimme. Und die Menge wird still. Was ist jetzt denn los? Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Keiner tanzt mehr. Die Leute gucken verdattet. Wer ist das? Was soll das? Es wird getuschelt. Das ist dieser Jesus von Nazareth, glaube ich. Der, von dem deine Cousine so schwärmt. Ja, genau. Dass der sich hierher traut und die Party sprengt. Der wird auch schon gesucht. Damit macht er sich jetzt aber endgültig keine Freunde mehr hier. Ist doch egal. Aber weißt du, was er will? Lebendiges Wasser. Was meint er denn damit? Keine Ahnung, aber wenn er das so sagt, merke ich hab Durst. Lass uns mal was trinken gehen. Nee, warte doch mal. Ich will erst mal wissen, was er damit sagen will. Lebendiges Wasser. Und zwar richtig viel davon. So ganz genau verstehen die Leute damals nicht, was Jesus damit meint. Wasser regnet aus dem Himmel oder es sprudelt aus einer Quelle. So kennen sie das. Wieso sollen sie jetzt denn zu Jesus kommen, wenn sie Durst haben? Der ist doch kein Getränkeverkäufer. Wie gesagt, für die Leute klingt das alles sehr, sehr kryptisch. Aber den Wert und die Stärke dieses Bildes, den verstehen sie trotzdem. Ist ja klar, während eines Festes, bei dem man sich freut, dass der Bach auch dieses Jahr nicht ausgetrocknet ist, da versteht man das. Wasser ist wertvoll und Jesus behauptet hier, er hat etwas davon. Überhaupt, alle Kulturen des Orients betrachten das Wasser als den Lebensbringer für die Erde und für die Schöpfung auf ihr. Und die meisten bringen Wasser und die Versorgung damit mit ihrem Gott in Verbindung. Die Juden und wir Christen tun das im Prinzip genauso. In 1. Mose 2,5 steht, als Gott der Herr und Himmel machte, gab es zunächst noch kein Gras und kein Busch in der Steppe, denn Gott hatte es noch nicht regnen lassen. Es ist dem biblischen Schöpfungsbericht sehr, sehr wichtig, den Regen als Gabe und Geschenk Gottes zu erwähnen. Damit es für alles klar ist, für alle klar ist, dass Wasser niemals als Selbstverständlichkeit betrachtet werden soll. Und das tun die Israeliten auch nicht, weil fast alle schon einmal Durst erlebt haben. Und deshalb verstehen sie alles, zumindest das Ausmaß dieser Aussage, auch wenn sie die Fragen nicht genau verstehen. Denn die Fragen, die bleiben. Und deshalb fragt auch noch die Gemeinde viele Jahre nach Jesus Tod und seiner Auferstehung den Evangelisten Johannes: Du Johannes, was meint er denn damit eigentlich genau? Was ist denn das jetzt mit dem lebendigen Wasser? Und Johannes erklärt ihn in einem Nachsatz: Er sagt das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollen, die an Jesus glaubten. Denn der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Wie gesagt, Durst haben, das kennen sie in Israel. Physisch während Trockenzeiten und seelisch während der Besatzung durch die Römer und allen anderen Staats- und persönlichen Krisen, die die Menschen so durchleben mussten. Und nicht nur sie kennen das. Jeder Mensch kennt Formen von Durst und Hunger. Unsere Sprache benutzt die Begriffe Durst und Hunger ziemlich weit gefächert. Wir haben davon, dass wir einen Durst nach Anerkennung haben, dass wir Durst nach Gerechtigkeit haben. Sportler sind siegeshungrig. Oder in einsamen Zeiten sagen wir, dass wir ausgehungert sind und Nähe brauchen. Durst und Hunger, das können wir benutzen, um fast jedes Bedürfnis, um fast jede Sehnsucht zu beschreiben. Denn Durst und Hunger haben, das ist ja mehr als ein Zeichen für Flüssigkeit bzw. Nahrungsmangel, sondern ein Zeichen für jede Art von Mangel. Und genau an dieser Stelle finde ich unsere Sprache total gut. Manchmal mag ich unsere Sprache total, weil die an einigen Stellen wirklich sehr, sehr schön ist. Und beim Durst und Hunger ist das der Fall. Weil wir unseren Durst nicht auslöschen, nicht aufheben oder besiegen, sondern wir stillen ihn. Genauso wie unseren Hunger. Egal wie alt wir sind, wir benutzen denselben Begriff, den schon für unseren ersten Durst und für unseren ersten Hunger zum Tragen kam. Wir reden vom Stillen. Und alle Eltern und jeder, der sich mal damit beschäftigt hat, der weiß, Stillen ist viel mehr als satt machen und den Durst aus der Gleichung nehmen. Stillen, das ist viel umfassender. Stillen, das bedeutet, für ein Baby Sicherheit zu schaffen. Es bedeutet, einem Säugling zur Ruhe zu verhelfen und ihn mit elterlicher Nähe zu beschenken. Ein Kind zu stillen schafft in ihm eine erste Riesenmenge Urvertrauen. Es ist die Form, um einem Säugling Liebe und Zuneigung zu zeigen, es ganz nah an sein Herz dran zu lassen. Und all das transportiert dieser Begriff Stillen. Und all das transportiert auch das Bild, das Jesus hier benutzt, wenn er vom Ende unseres Durstes spricht. Jesus' Aussage ist eine tiefe Beziehungsaussage. Er sagt damit: Kommt her zu mir. Ihr kriegt bei mir das, was ihr braucht, ohne dass ihr dafür tanzen müsst und ohne dass ihr Opfer und Rituale veranstalten müsst. Ihr bekommt es von mir, weil ich mütterliche Gefühle für euch habe, weil ich euren Durst stillen will, weil ich euch mit Vertrauen in Gott ausstatten will und euch Schutz und Sicherheit geben möchte, weil ich eurem Innersten zur Ruhe verhelfen will, weil ich euch mit Gottes Liebe überschütten will. Und ihr kriegt es, weil ich es euch geben kann. Weil ich Teil dieses Schöpfergottes, den ihr gerade dafür feiert, dass er euch mit Wasser versorgt hat. Weil ich das selber bin. Weil ich Teil von dem bin, von dem ihr wisst, dass er die Wasserversorgung in der Hand hat. Diesen Aspekt, diesen letzten Aspekt, den finde ich ganz, ganz wichtig. Man übersieht das manchmal. Aber neben der Fürsorge, die in diesem Satz mitschwingt, ist diese Aussage auch eine Riesenmachtdemonstration. Denn sie zeigt, das, was alle wollen, was immer knapp ist und war, das, wofür sich Menschen sogar bekämpfen, das kriegt ihr bei mir. Und zwar ohne Gegenleistung, so viel ihr wollt. Jesus sagt hier nicht, wer Durst hat und bezahlen kann, der kriegt. Jesus sagt nicht, wer Durst hat und sich nach vorne kämpft, kriegt. Sondern da steht jeder, der Durst hat. Und das meint wirklich jeden Menschen, der will. Der kann zu mir kommen und er wird versorgt. Und es ist sogar noch viel besser. Denn der Satz danach, der macht es deutlich, wie großzügig Jesus eigentlich ist. Ich habe gerade ja schon gesagt, Wasser bedeutet und bedeutete immer Macht. Deshalb wird darum ja gestritten und deshalb wird mit Wasser gehandelt. Wasser kann gerade in Landstrichen wie im Orient zu Abhängigkeiten führen. Und jeder, der davon viel zur Verfügung hat, hat potenziell eine Menge Macht über andere und kann andere Menschen in einer Abhängigkeit an sich binden. Das macht Jesus aber nicht. Ganz im Gegenteil. Wenn ich von ihm versorgt werde, dann entsteht keine Abhängigkeit, sondern dann entsteht Freiheit. Dieser Text, der endet nicht damit, dass er sagt, du kannst immer wieder vorbeikommen, so auf ein Schlückchen und dir was abholen. Aber unter uns, ich rate dir, geh nicht so weit weg und trau dich nicht so weit in trockenes Land. Und bleib bitte nett und höflich zu mir. Das sagt Jesus nicht, sondern Jesus sagt, komm zu mir und du wirst selbst zu einer Quelle. Du kriegst bei mir alles, was du brauchst, um auf weite Reisen zu gehen. Du wirst von mir mit allem ausgestattet, was du brauchst, um wirklich trockene Dürren zu bestehen. Und eigentlich sagt der Text sogar noch mehr. Denn dass wir selbst zur Quelle werden, das bedeutet ja, dass wir selbst Dürrephasen beenden können. Und es bedeutet, wir können nicht nur uns versorgen, sondern auch ganz viel Leute und Land drumherum. Wir bekommen so viel Freiheit und Möglichkeiten von Jesus geschenkt, dass wir wichtig werden können für andere. Wir bekommen eine unglaublich große Kraft von ihm geschenkt. Die Quelle, der Heilige Geist, das ist das Wasser in uns. Und das ist eine Riesenkraft in dieser Welt, die viel bewegen kann. Und wer das nicht glaubt, der kann gerne den 4-jährigen Björn fragen, den die Kraft von Wasser wirklich aus den Schuhen gehauen hat. Amen.